Und damit herzlich willkommen zur 51. Ausgabe Trash Talk Patriots und heute mit dem letzten Teil der AFC East Vorschau. Heute sind die Bills am Start. Aber bevor wir den Gast vorstellen, möchten wir uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Fabian und ich habe den Frank mitgebracht. Grüß dich.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass es weitergeht mit der AFC East.
Absolut. Dann kommen wir auch gleich zu unserem Gast, Christoph Schrammi, live aus den USA. Grüß dich, mein Lieber. Sei so nett, stell dich kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu den Bills gekommen?
Ja, moin, grüßt euch erstmal. Ich grüße euch aus Kansas City aktuell. Sehr ungewöhnlich, das zu sagen als Bills-Fan. Genau, ich bin 24 Jahre alt, gucke seit 2013 oder verfolge seit 2013 intensiv Football. Bin auch seit 2013 Bills-Fan. Das war das erste Spiel damals, was ich geguckt habe. Damals noch 2 Uhr nachts, um die Bills zu sehen. Ja, genau, und ich habe vor 2 Jahren versucht, die Bills-Community ein bisschen größer zu machen in Deutschland und ich mache das jetzt mit David zusammen, ist ein Bekannter, versuchen wir den Instagram- und Twitter-Account ein bisschen größer zu machen und ein bisschen Content für die Bills-Mafia in Deutschland zu liefern. Also, riesen Football-Enthusiast auf jeden Fall, und die Bills sind mein Lieblingsteam, ich liebe die Community. Die Franchise, ich bin der Meinung, die machen einen guten Job da drüben und so viel zu mir erstmal.
Ja, herzlich willkommen. Cool, dass du Zeit gefunden hast. Lieber Schrabi, sei doch so nett und gib uns mal so aus deiner Sicht einen Rückblick zur letzten Saison. Ihr seid in den Playoffs ganz, ganz knapp an den Kansas City Chiefs gescheitert. Ich hoffe, du musst da nicht allzu viel Trash-Talk ertragen jetzt gerade bei deinem Aufenthalt. Aber gib uns doch mal ganz kurz einen Rückblick, wie ist die Saison aus deiner Sicht gelaufen?
Naja, da ich hier ja jeden Tag den Chiefs-Merchandise sehe, sowohl im Privaten als auch auf der Arbeit, darf ich mir natürlich so einige Sprüche anhören, aber die gehen hier rein, da raus. Ja, also im Groben und Ganzen war es echt eine gute und solide Saison. Ich meine, wir sind 4-1 gestartet, wo wir auch gleich zu Beginn der Saison die Chiefs geschlagen haben im Regular-Season-Spiel. Wir hatten 2 Blowouts zu 0 gegen die Dolphins und die Texans. Gut, Dolphins und Texans letzte Saison, ne? Aber man muss auch erstmal einen Blowout schaffen. Ich bin der Meinung, danach kam ein kleines Tief. Die Offense war ein bisschen zu einseitig gestaltet. Run-Defense kam nicht so in die Gänge und es kam sogar Zweifel an Josh Allen auf. Die ganze Stimmung wurde angezweifelt. Aber Brian Daboll hat das Playcalling ein bisschen flexibler gestaltet und dann lief es danach auch wieder. Was uns leider meiner Meinung nach so ein bisschen einen Strich am Ende durch die Rechnung gemacht hat, ist die Verletzung von Tre'Davious White in Woche 12. Ich meine, Star-Cornerback zu verlieren in der NFL, die ja auch immer mehr auf Wide-Receiver-Speed ausgelegt ist in den letzten Jahren, ist hart. Wir sind in die Playoffs gekommen, wir wurden Division-Sieger, alles cool, meiner Meinung nach auch verdient, aber das war vielleicht ein kleiner Faktor, der uns am Ende in diesem krassen Spiel gegen die Chiefs, meiner Meinung nach eines der besten Football-Spiele der letzten Jahre, vielleicht noch so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Nichtsdestotrotz kommt da auch wieder diese Overtime-Regel ins Spiel. War natürlich ärgerlich, dass man da am Ende den Münzwurf verliert. Ja. Wer weiß, hätten wir ihn gewonnen, Josh Allen, High Power Offense hätte dann vielleicht der Sieg sein können, aber selbst wenn wir in Super Bowl gekommen wären, egal ob gegen die Rams oder die Bengals, ich glaube, es wäre schwer geworden ohne einen Star Cornerback wie Tre'Davious White. Deswegen, ich will da jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen.
Das ist auch besser so. Also ich meine, weil ich sag mal, Verletzung hat ja jedes Team ein Stück weit. Daran kann man ja eine Saison nicht aufhängen. Also da muss man ja eine Tiefe auf der Position haben, damit man zumindest, ich sag mal, die Löcher ein bisschen stopfen kann. Aus unserer Sicht seid ihr ja vorher ordentlich über uns rüber getrampelt. Also sowohl zum Ende der Regular Season, das 33-21, als auch dann das 47-17 in der Wildcard-Runde. Da hat der Star-Cornerback ja jetzt auch nicht so doll gefehlt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass unser Passspiel nicht ganz mithalten kann mit dem der Chiefs. Aber das ist ja immer so eine Gruppennummer. Und von daher, wer hat da übernommen oder was? War da im Death Chart, dass da die Lücke aufgetaucht ist?
Ich meine, Cyron Neal hat ihn ersetzt.
Okay.
Aber grundsätzlich war ja auch schon letzte Saison der Cornerback nie da.
Ja.
Ohne die Verletzung jetzt. Weil die Tiefe halt einfach nicht so da ist. Da haben wir sogar noch einen verloren jetzt in der Offseason, aber dazu kommen wir später. Ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir hätten Chance im Super Bowl, wir hätten die Chance gehabt, im Super Bowl zu kommen. Aber ich glaube, wir hätten gegen die Rams verloren. Das ist mein Tipp tatsächlich.
Okay.
Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, aus meiner Sicht ist ja so ein Stück weit das Super Bowl-Fenster, das Super Bowl-Window der Bills jetzt offen. Wie würdest du jetzt die Entwicklung beschreiben? Also habt ihr jetzt, ist jetzt nach der Saison eine Aufbruchstimmung, so nach dem Motto Mund abwischen, weiter geht's. Wir haben immer noch einen starken Roster, für meinen Dafürhalten Top 5 der NFL. Wie sieht's mit eurer Entwicklung aus? Was glaubst du, was ist in der nächsten Saison möglich? Und was würde passieren, wenn ihr im nächsten Jahr vielleicht wieder im AFC Championship Game rausfliegt?
Was heißt wieder? Dann im Divisional?
Im Divisional. Oder ist doch egal. Jedenfalls.
Also wenn es wieder wäre, weil sie sind ja gar nicht ins AFC Final gekommen.
Genau, richtig, hast du recht. Aber ich meine jetzt, dass ja einfach irgendwann Punkt X im Playoff wieder Schluss ist, sei es jetzt im AFC Championship Game, sei es in der Divisional Round, wie auch immer. Fakt ist, es geht ja um den Super Bowl. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ist der Weg denn zu Ende oder wie sehen die nächsten Jahre vielleicht noch aus bei euch?
Also ich denke mal, in den letzten 4 bis 5 Jahren hat das Front Office mit Brandon Bean, auch mit dem Draft von Josh Allen, sehr viel richtig gemacht. Wir wurden stetig besser und trotz der Niederlage gegen die Chiefs in der letzten Saison war relativ schnell wieder eine gute Stimmung im Team, in der Franchise, aber auch vor allem in der Community, dass wir nächstes Jahr erneut angreifen. Und ich bin, also dieses Jahr sind wir wirklich all in. Wir haben alles adressiert in der Offseason sowie im Draft, was wir brauchen, haben uns noch mehr verstärkt. Auf vielen Positionen bin ich der Meinung, zum Beispiel Von Miller geholt, Cornerback adressiert in Runde 1.
Ja, apropos Von Miller, was habt ihr denn sonst in der Free Agency hinzufügen können, dass der Kader in der Breite halt besser geworden sind und welche Abgänge hattet ihr zu verzeichnen?
Ja, trotz enormen Cap-Problemen haben wir uns sehr gut verstärkt, meiner Meinung nach, und gut umstrukturiert. Es wurden Verträge umstrukturiert. Wir haben bei Ed Oliver die 5-Jahres-Option gezogen. Dann haben wir alte Bekannte geholt. 2 Defensive Ends, Chuck Lawson und Jordan Phillips, sowie 2 Defensive Tackle, Daquan Jones und Tim Settle. Also da haben wir die Defense noch besser abgestimmt, weil wir ja letztes Jahr auch in diesem kleinen Tief in der Run-Defense ein paar Probleme hatten. Und genau, dann kam noch Von Miller dazu, war ja auch so eine kleine Überraschung, auch mit diesem riesen Vertrag, der aber auch hinten raus erst extrem teuer wird. Dann eine gute Sache war, dass wir Cyron Neal bestehenden Bills verlängert haben, Cornerback. Und dann war immer noch so der Blick, okay, unser Run-Game funktioniert nicht so perfekt. Singletary kann nicht alleine das ganze Run-Game tragen. Zach Moss ist leider eine Enttäuschung seit 3 Jahren. Und da haben wir natürlich auf einen weiteren Running Back gehofft. So, dann wurde eigentlich McKissick schon verkündet, der dann doch noch abgesagt hat und gesagt hat, okay, ich bleibe in Washington. Weil der aber abgesagt hat, haben wir Levi Wallace, auch Cornerback, nicht verlängert. Und der ist dann, ich meine, wo ist der hingegangen? Zu den Jets? Nee, der hat bei den Steelers unterschrieben. Das heißt, wieder ein Cornerback weggefallen. Mhm. Und damit wurde dann für den kommenden Draft der Need auf Cornerback halt noch größer, weil ja auch Tre'Davious White verletzt ist. Das zu der Story. Und offensiv haben wir dann zum Beispiel, also wir wussten ja, dass der Vertrag von McKenzie ausläuft, dass Emmanuel Sanders Vertrag ausläuft, der hat dann ja auch seine Karriere beendet. McKenzie konnten wir Gott sei Dank re-sign um 2 Jahre. Meiner Meinung nach ein sehr junger, guter Speedster. Hatte schon ein paar Big Plays jetzt in der letzten Saison und könnte jetzt ja hinter Diggs vielleicht eine gute Rolle einnehmen. Dann haben wir als meiner Meinung nach Cole Beasley Ersatz, weil auch dort ist der Vertrag ausgelaufen. Jamison Crowder von den Jets geholt.
Ja.
Solider Slot-Receiver, der vermutlich auch erstmal die Oberhand haben wird, weil im Draft haben wir auch einen typischen Slot-Receiver gedraftet, mit Shakir. Und wir haben dann noch als eines der letzten größeren Resigns Duke Johnson von den Dolphins geholt, ein Veteran Running Back. Der könnte eventuell mit Devin Singletary funktionieren, wird sich alles zeigen. Und wir hätten noch einen mit O.J. Howard einen Tight End Backup hinter Knox geholt. Ja, inwiefern sie dort ja, das Passspiel flexibel gestalten, lässt sich sehen. Aber meiner Meinung nach gute Verstärkungen, um Josh Allen halt noch mehr Anspielpositionen zu bieten.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, bei den geringen Möglichkeiten, die du angesprochen hast vom Capspace her, also vielleicht dazu die Info, Josh Allen ist der fünft bestbezahlte Spieler der Liga. 6 Jahre, 258 Millionen, davon 100 Millionen garantiert. Sein durchschnittliches Jahresgehalt 43 Millionen. Der haut natürlich rein. Und ich glaube, genau. Das ist auch ein bisschen das Problem. Zumindest in diesem Jahrhundert hat noch kein Top-10 bezahlter Quarterback einen Super Bowl-Ring geholt. Und das so, also ich weiß, dass es eine ganze Ecke länger ist, aber könnt ihr jetzt keine Jahreszahl nennen. Von daher ist halt immer die Frage, was so ein junger QB möchte. Das beste Beispiel ist immer Aaron Rodgers, der so viel vom Tablett nimmt, dass für keinen anderen mehr Geld über ist. Von daher ist so eine Verpflichtung von Von Miller, auch wenn er in diesem Jahr nur 5 Millionen kostet gegen den Cap, schon außergewöhnlich. Wenn ich dann sehe, nächstes Jahr 18,7 Millionen und ja, übernächstes Jahr 21 Millionen, dann seid ihr ja Stand jetzt mehr oder weniger zum Ring verpflichtet. Das ist ja Super Bowl or Bust Year.
Genau, das ist der Punkt, den ich... also wir sind dieses Jahr wirklich all in, weil dieses Jahr spielt Allen noch unter seinem Rookie-Vertrag. Der große Vertrag wirkt halt erst effektiv nächstes Jahr in der Höhe. Und ich glaube, deswegen haben sie auch diesen Vertrag von Von Miller so gestaltet, dass wir, wenn dieses Jahr all in gehen, und ich bin der Meinung, wir werden auch von vielen amerikanischen Experten auf Platz 1 oder Platz 2 gewertet in den Power Rankings. Von daher ist es eigentlich ein Muss, dieses Jahr diesen Ring zu holen. Und dann muss man nächstes Jahr halt aussortieren, umstrukturieren. Bleibt ja halt bei den Cap-Regeln nichts anderes übrig.
Naja, also für dieses Jahr der Cap-Hit von Josh Allen 16,4 Millionen, nächstes Jahr 40, also 39,772. Darauf 41 und dann 51 Millionen. Mal so, um die Zahlen in den Raum zu werfen für den geneigten Zuhörer, der daran Interesse hat. Von daher, ja, ist es so gesehen noch in diesem Jahr übersichtlicheres Geld, aber verpflichtet natürlich schon. Ne? Also er bleibt dann trotzdem ein Top-10 bezahlter QB seines Vertragsvolumens. Ne? Aber das könnte die Lücke für euch sein, um die Regel nicht zu brechen. In diesem Jahr ist er noch kein Top-10 bezahlter Quarterback der Liga. Von daher habt ihr wieder Chancen in meinen Augen, weil diese Regel in Stein gemeißelt ist, glaube ich. Ja, dann ist die Free Agency, jedenfalls die frühe Phase, rum. Und wir kommen zum Draft. Du hast ja schon gesagt, sehr früh den größten Need, vielleicht euren mehr oder weniger einzigen Need, oder? Wo ihr wirklich was tun musstet auf Corner. Wie schätzt du den Draft ein?
Ja, wie gesagt, nach dem Abgang auch von Levi Wallace war halt ganz klar, okay, definitiv Cornerback. Und das Board fiel dann ja auch noch so, dass wir mit Elam einen soliden Cornerback und vielleicht Day One Starter auf jeden Fall kriegen können. Sind dann von 25 auf 23 vorgegangen und bin der Meinung, haben alles richtig damit gemacht und direkt in Runde 2 auch einen Need, nicht so dringlich Need adressiert, aber mit James Cook, dem Bruder von Star Running Back Delvin Cook, einen Running Back geholt. Und ich glaube, dass es kann eine richtig gute Kombination werden. James Cook als auch guter Passempfänger und Devin Singletary als mehr der harte Runner, so wie Duke Johnson, dass wir da ein gutes, flexibles Run-Pass-Game hinbekommen. Ich finde das echt gut und um vielleicht auch schon mal so ein paar Einblicke in unseren aktuellen, in unser aktuelles Trainingscamp zu geben. Dix hat anscheinend gesagt, ja, er sieht da sehr gute Parallelen auch zu Dalvin Cook. Dix hat ja mit Dalvin Cook in Minnesota zusammengespielt und James Cook macht richtig, richtig guten Eindruck im Trainingscamp bis jetzt. Also ich erhoffe mir da echt viel.
Mhm.
Genau, in Runde 3 haben wir dann Terrell Bernard, ein Linebacker, gedraftet. Dafür wurden wir von vielen Draft-Experten kritisiert. Ja, es hieß nicht ideal, der Need war nicht da auf Linebacker. Ich finde, das kann man immer im Draft schwer sagen. Ja, ein First-Rounder kann ebenso ein Bust werden und du kannst Glück haben und in Runde 6 einen Goldschatz finden. Das kann man im Vorfeld nie sagen. Von daher glaube ich einfach, muss man sehen, wie er sich entwickelt. Runde 4 hatten wir ausgelassen, haben Picks weggetradet und in Runde 5 haben wir dann Khalil Shakir, einen Wide Receiver, gedraftet. Vertieft die Anspielposition massiv. Shakir ist auch eher der Slot Receiver. Könnte sich dann, je nachdem wie er ankommt, sich mit Jamison Crowder abwechseln. Und ja, dann.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu eurem First Rounder. Also eigentlich müsste er noch ein Dankeschreiben nach New England fast schicken, dass wir auch von der Position weg sind. Also ihr habt eigentlich das gemacht, was wir wollten. Also wir von der Fanseite. Bill hatte wohl einen anderen Plan, als einen Cornerback zu nehmen. Selbst wenn die Chiefs ja in 21 trotzdem einen Corner genommen haben mit Trent McDuffie. Sprich, selbst wenn wir Kair Elam, der ja wohl der bessere in der Man-Coverage sein soll, genommen hätten, wäre Trent McDuffie noch da gewesen, wenn die Packers jetzt nicht an 22 da eingegriffen hätten. Also so wie das Board gefallen ist. Von daher ist das auf jeden Fall ja, eine coole Position und da auf jeden Fall ein, zwei neidische Blicke von uns, dass ihr einen potenziellen Franchise-Corner in Runde 1 euer eigen nennen konntet. Auf jeden Fall von meiner Seite.
Okay, dann würde sich bei mir noch eine Frage auftun und zwar Drittrunden-Pick, Linebacker, du hattest gesagt, ihr wurde da von der amerikanischen Journal ja etwas auseinandergenommen. Ich sehe hier im Depth-Chart Matt Milano und Tremaine Edmonds. Sind die jetzt oder was haben die für eine Saison gespielt? Könnte sich da Bernard irgendwie einreihen oder welche Rolle könnte er da spielen in der Tiefe des Depth-Charts bei euch?
Ja, also ganz klar, Milano, Edmonds sind unsere Starter. Matt Milano ist nicht so gut in Tritt gekommen, wie wir es uns erhofft haben. Dennoch hat er letzte Saison eine deutlich bessere Saison gespielt als noch zuvor. Und Tremaine Edmonds ist ja unser Linebacker. Von daher wird sich Terrell da auf jeden Fall unterordnen müssen und wird aber auch lernen von denen. Es zeichnet sich ab, dass die Veterans bei uns die Rookies sehr gut an die Hand nehmen in der Defense sowie Offense im Training Camp und ihnen sehr viel zeigen wollen. Ist vermutlich in jedem Team so. Für mich wirkt es aber bei uns immer noch so ein bisschen extremer verschwunden. Ich liegt es eh daran, weil ich die Bills so extrem verfolge. Aber unsere beiden Linebacker sind gesetzt und da wird er sich unterordnen müssen und sich kompetitiv zeigen müssen und er muss beweisen, dass er in die NFL gehört und uns auch Ende der Saison vielleicht oder vielleicht sogar auch früher, wenn er bereit ist, spätestens nächste Saison weiterhelfen kann.
Also ihr habt ja einen Drittrunden-Pick für ihn investiert. Die Frage, die sich vielleicht für mich stellt, du hattest es kurzzeitig angesprochen, dass ihr Probleme in der Run-Defensive hattet. Das wurde ja auch nochmal sehr deutlich bei dem Auswärtsspiel der Patriots in dieses Snow-Wind-Game. Sage ich jetzt einfach mal, da habt ihr eigentlich fast alles in die Box gestellt, was ging. Und trotzdem sind die Läufe gekommen von den Patriots. Vielleicht ist er ja so einer, der vielleicht in der Coverage nicht seine Stärken hat. Ich kann mich erinnern, dass Matt Milano und Edmonds auf jeden Fall auch sehr drahtige, schnelle Linebacker sind. die vielleicht ihren Nachteil in der Run-Defense haben. Und vielleicht könnte da wiederum Bernard reinstechen, weil er da seine Stärken im Run, in der Run-Defense hast. Hast du da irgendwie was gehört oder im Trainingscamp oder bei den Prospects Preview, ob er da vielleicht doch das Run, die Run-Defense verstärken kann?
Ich meine, seine Vorteile liegen auf jeden Fall im Speed und hat gute Flexibilität und kann seinen Körper gut hat eine gute körperliche Kontrolle. Aber aktuell wirklich, also das ist so ein bisschen der einzige Rookie, der bis jetzt so ein bisschen bei uns unterm Radar fliegt. Nicht viel zugehört tatsächlich. Ich lese immer nur was von Shakir, macht einen coolen Job. James Cook beeindruckt. Elam hat andauernd wilde Duelle mit Stephon Diggs im Trainingscamp. Er geht da so ein bisschen unter. Deswegen, ich hoffe wirklich nicht, dass das ein Bust wird, weil Runde 3 ist dann doch wirklich zu schade dafür. Wie gesagt, er hat nicht diese physischen Eigenschaften wie andere Linebacker. Und er wird auch oft für die Größe und das Gewicht kritisiert. Von daher hoffe ich mal, dass er genug isst und Gewichte stemmt.
Ja, aber gerade wenn man dann jetzt betrachtet, also ich sag mal, wenn wir nach Schwachstellen suchen, jetzt gerade für nach dem Draft noch, selbst wenn Linebacker und Corner, ich sag mal, bedient wurden mit hohen Draftpicks, sehe ich, dass jetzt nach Matt Milano, Termaine Edmonds, dann auch schon Terrell Bernard kommt im Depth-Chart. Genauso wie auf Corner, dass Tre'Davious White und Starter ist und dann aber auch schon Kaiir Elam auf der anderen Seite gebraucht wird. Und da möchte ich ein bisschen auf den Basti von den Jets kommen, der bei Sauce Gardner sagte, da müssen wir nochmal abwarten, denn Year-One-Corner sind in der Regel keine Difference-Maker. Von daher kommen wir, glaube ich, dann auf jeden Fall im zweiten Teil nochmal zu, wenn wir den Kader ganzheitlich betrachten dazu, wer da noch reinstoßen kann. Aber wenn ich sehe, dass mehr oder weniger zwei Starting Linebacker sind, selbst wenn man eine 4-2 spielt und nur eine Front 6 hat, ihr habt natürlich über Von Miller und auch Ed Oliver und sonst was, da auf jeden Fall viel Druck, ne? Aber wenn man dann sieht, dass ihr die zwei Starting Linebacker habt und danach muss ein Terrell Bernard schon funktionieren, damit ihr überhaupt nur ein Backup für zwei startende Linebacker habt. Ist denn das ein mehr oder weniger festes System? Also ich habe das jetzt hier in einem Death-Chart und du hattest es ja auch angesprochen, dass das eure beiden Starting-Linebacker sind. Das heißt, ihr seid weg von einer 3-4-4-3, sondern eher eine 4-2 mit drei Cornern dann. Also was ja viel gespielt wird, bei wenn drei Wide Receiver oder so aufgestellt sind, dass du auch dann dementsprechend drei Corner brauchst. Aber insgesamt könnte da auch noch ein bisschen mehr kommen, oder?
Also da muss definitiv mehr kommen. Also wir hatten ja jetzt noch vor 2 Tagen Jordan Miller, der 2019 in die NFL gekommen ist, als Cornerback verpflichtet, ein bisschen Erfahrung hat, aber auf Linebacker, theoretisch ja, muss er gleich vor. Also wäre es schön, wenn er sich jetzt im Trainingscamp Erfahrung holt, Fortschritte macht und auch vielleicht nicht in Woche 1, aber in den ersten Wochen eingesetzt werden kann, weil, wie wir alle wissen, die NFL ist geplagt von Verletzungen und bei uns ist Holland in Not, wenn hier sich Matt Milano, Tremaine Edmonds verletzen. Bin ich ganz da. Und ich weiß nicht, wie der Free Agents Markt aktuell auf Linebacker aussieht. Aber Linebacker sind immer gefragt und ja.
Ist von uns schwierig. Sind noch ein paar auf dem Markt. Jamie Collins, Dante Hightower. Wir haben da ein bisschen Veterans was heißt aussortiert, aber auf jeden Fall nicht re-signed. Ohne dass ich sie jetzt euch aufschwatzen wollte oder das möchte, dass sie überhaupt in den Kader bei euch rutschen. mal so ganz neutral.
Also viel passieren darf da nicht, ne? Also bei den Skill Positions, Linebacker, Cornerback, Da ist es eng genäht mit Rookies, beziehungsweise die zweite Reihe ist etwas stramm. Lass uns mal im Teil 2 gleich nochmal uns den Depth Chart im Detail angucken und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin.